Es ist eine Binsenweisheit, dass Menschen, die mit dem Judentum nichts zu tun haben, oft Vorurteile, Klischees und Fehlvorstellungen über das Judentum hegen. Dass falsche Vorstellungen allerdings auch Kenner der Materie und schlimmer noch sogar solche Juden befallen können, die ihre Religion ausüben, ist für viele eine Überraschung. Dabei kommt es gar nicht so selten vor. Ein Klassiker in der Hitparade jüdischer Fehlvorstellungen ist dabei die Überzeugung, dass wir Geschäfte mit Gott machen können. Dass wir also Gegenleistungen für die Einhaltung biblischer Gesetze erwarten können. Oder zumindest vor Unbill geschützt werden. Kurz gesagt, ich tue, was du willst und du gibst mir dies oder das oder jenes oder beschützt mich zumindest. Dabei geht es weniger um die Beachtung ethisch-moralischer Gesetze, deren Sinn klar ist, sondern es geht um Heiligkeitsvorschriften oder Ritualgesetze, um Gebote und Verbote, deren Sinn wir nicht ohne weiteres oder überhaupt nicht verstehen. Etwa die Koschergesetze oder die Schabbatregeln oder die familiären Reinheitsgebote oder. Also Gesetze, die wir deswegen halten sollen, weil sie nun einmal von dem ultimativen Gesetzgeber, also von Gott, kommen. Manche erwarten für ihre gelebte Treue oder ihre Gefolgschaft Reichtum und Wohlstand, andere Erfolg. Und viele glauben, dass sie wegen der Einhaltung religiöser Gebote von Krankheiten oder Schicksalsschlägen verschont bleiben. Dass sie also sprichwörtlich zwischen den Regentropfen hindurchtanzen können, ohne nass zu werden. Und dass die Tiefschläge des Lebens einen großen Bogen um sie machen, wenn sie sich nur bibeltreu verhalten. Zugespitzt glauben sie also, dass sie sich sogar unverantwortlich oder unvernünftig verhalten können, weil sie sich unter einem himmlischen Schutzschirm befinden. Und auch wenn diese Vorstellungen nicht nur falsch sind, sondern die Ideen des klassischen Judentums geradezu auf den Kopf stellen, halten selbst viele Kenner der Materie sie für wahr und verweisen nicht selten auf die hebräische Bibel selbst, also auf die Tora und die Schriften. Und tatsächlich, bei einem oberflächlichen Streifzug durch die biblischen Schriften und Geschichten kann man diesem Irrglauben schnell verfallen. Und ehe man sich versieht, befindet man sich auf dem falschen Dampfer aus Aberglauben und Wunschdenken. Aber was ist mit den Passagen, in denen biblische Protagonisten Geschäfte mit Gott machen oder mit ihm verhandeln oder denen Verheißungen zuteil werden, wenn sie sich entsprechend verhalten? Und was ist mit den Passagen, die von Segnungen und Flüchen handeln? Eins nach dem anderen. Häufig wird Abraham als Paradebeispiel des Geschäftemachers angeführt, da er mit Gott über das Schicksal der Bewohner von Sodom und Gomorra verhandelte und dadurch versuchte, die Menschen vor dem Untergang zu bewahren, was bekanntermaßen misslang. Diese Episode ist allerdings kein Beweis für die Behauptung, dass man Geschäfte mit Gott machen könne. Denn Abraham geht es gar nicht um einen göttlichen Deal zu seinem eigenen Vorteil, ein Geschäft, von dem er profitiert oder irgendeinen persönlichen Nutzen hat. Nein, es geht erstens um das Wohl anderer Menschen, für die Abraham sich hartnäckig einsetzt. Und zweitens stellt Abraham Gottes Gerechtigkeitsmaßstäbe in Frage. Er fordert also von Gott, sich an das zu halten, was er seinerseits von anderen verlangt. Sollte der Richter der Welt nicht Gerechtigkeit walten lassen? Ein Geschäft mit dem Ewigen ist das nicht. Eine andere Passage, die gern herangezogen wird, handelt von Jakob, der zum Vater der 12 Stämme Israels wird. Nachdem Gott diesem in dem berühmten Traum von der Jakobsleiter erschienen ist, erklärt Jakob sinngemäß, dass er Gott unter bestimmten Bedingungen akzeptieren werde. So heißt es: Wenn Gott mit mir ist und mich auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt und wenn ich wohlbehalten heimkehre und der Herr sich mir als Gott erweist, dann werde ich ihn als Gott akzeptieren, ihm ein Gotteshaus widmen und ihm den Zehnten geben. Das klingt nach einem sauberen Angebot, einem Geschäft mit Gott, einem Quid pro Quo. Und doch ist das nicht das, worum es uns geht. Denn nirgends steht, dass Jakob für sein Verhalten eine Gegenleistung erwarten kann. Dass er also Segnungen erhält oder vor bösartigen Krankheiten und Leid bewahrt wird, wenn er das tut, was der Ewige will. Denn es ist Jakob, der Gott hier bestimmte Bedingungen für seine Treue und seine Gefolgschaft formuliert. Er sitzt am längeren Hebel, weshalb auch dieses Beispiel wenig taugt. Aber finden wir denn nicht an unterschiedlichen Stellen der Tora göttliche Verheißungen, die an unsere Bundestreue geknüpft sind? Segnungen, wenn wir die Gesetze halten, und Flüche, wenn wir sie missachten? Ja, die gibt es, und zwar gleich an mehreren Stellen, unter anderem im Glaubensbekenntnis des Judentums, dem Schma Israel, also dem Höre Israel. Aber erstens betreffen diese in aller Regel das Volk Israel, also die Gemeinschaft, das Kollektiv und nicht den Einzelnen. Es geht um das jüdische Volk und nicht um den einzelnen Juden. Und zweitens ist die direkte Wechselwirkung zwischen Gesetzestreue und Konsequenz keineswegs so klar und deutlich, wie man glauben mag. Es gibt nämlich keine unmittelbare Kausalität, die in jedem Fall feststellbar wäre. Kein Wenn-Dann, das bedingungslos greift. Kein himmlisches Belohnungssystem, das kalkulierbar wäre, so sehr sich die religiösen Leichtgewichter das auch wünschen. Denn auch wenn es im Judentum klar ist, dass es eine Beziehung zwischen Gesetzeserfüllung auf der einen sowie Lohn und Strafe auf der anderen Seite gibt, so ist ebenso klar, dass wir es hier mit einem System zu tun haben, dessen Wirkungsweise wir erstens nicht wirklich verstehen und das zweitens sowieso erst in der kommenden Welt wirkt. So heißt es unwidersprochen in den Schriften: Es gibt keine Belohnung für die Erfüllung eines religiösen Gebots in dieser Welt. Das größte Problem und das eigentlich Traurige an der Vorstellung, Geschäfte mit dem Ewigen machen zu können, ist aber folgendes: Wer für seine Gesetzestreue eine Gegenleistung erwartet, indem er etwa vor den Schicksalsschlägen des Lebens beschützt werden will, der bringt damit zwei Dinge zum Ausdruck. Erstens, dass er keinen Sinn darin erkennt, die Dinge zu tun, die er tut. Und zweitens, dass er sie nicht gerne tut. Nicht aus Überzeugung, nicht mit Freude oder Leidenschaft, sonst würde er keine weiteren Vorteile und keinen Schutz erwarten. Nicht umsonst heißt es in den Sprüchen der Väter: Der Lohn der Erfüllung eines Gebots ist die Erfüllung eines Gebots. Will heißen, wer unter den Verpflichtungen des Gesetzes leidet und sie als Last empfindet, der wird eine Kompensation erwarten. Der verlangt nach Entschädigung. Der wird auf die Tiefschläge des Lebens mit einem ungläubigen Blick gen Himmel reagieren und wird enttäuscht fragen, warum ausgerechnet ihm das zugestoßen ist, wo er doch so ein gesetzestreuer Gefährte war. Wem ein ausbalanciertes jüdisches Leben dagegen Freude, Tiefe und Sinn verleiht, der braucht darüber hinaus keine himmlische Gegenleistung. Kein »Wenn ich dir, dann du mir«. Kein Quid pro quo. Der weiß das Judentum im Großen und Ganzen zu schätzen, ist dankbar und wird auch harte Schicksalsschläge verkraften, ohne von Bord zu gehen. Kurz gesagt, wer das Judentum falsch versteht oder schlecht dosiert, dem hilft auch der beste Deal mit dem Ewigen nicht weiter. Richtig verstanden und gut dosiert ist das Judentum dagegen ein Segen. Für jeden Einzelnen und seine Nächsten, denn es verleiht Sinn, Tiefe, Schönheit, Glück, Freude, Gemeinschaft und Werte. Und alles ohne zusätzlichen Deal mit dem Ewigen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.